20 Dokumente in der einen, riesigen Rucksack in der anderen Hand, dann null Platz im Flugzeug und dann verpasst man auch noch den Anschlussflug. Ja, geil, sage ich da. Alles das ist mir schon passiert auf meinen Reisen, aber ich bin ja lernfähig. Deshalb habe ich mir in den letzten Jahren eine relativ, auf gut österreichisch, deppensichere Art der Reiseplanung angeeignet und lasse mir dabei von digitalen Tools unter die Arme greifen. Welche das sind und wie du sie so bedienst, damit am Ende des Tages am meisten für dich und deine Reise dabei rausschaut, das gibt's in dieser Folge, also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schrittweise Weltreise. Heute geht es um die Reiseplanung und um die Tools, die mir meine Reiseplanung in den letzten Jahren wirklich immer wesentlich erleichtert haben. Und ich würde sagen, da starten wir jetzt einfach direkt rein. Ich habe es so geordnet, wie auch sonst immer in meinen Podcast-Folgen. Das heißt, wir gehen das Ganze chronologisch an. Das heißt, würdest du jetzt deine Reise planen, dann kann ich dir jetzt chronologisch einige Tools empfehlen, die du der Reihe nach so anwenden kannst. Punkt Nummer 1, da geht es um die Flugbuchung. Da hast du Möglichkeiten wie Sand am Meer, sage ich mal. Du hast entweder die Möglichkeit, direkt gleich bei den Airlines zu schauen oder du machst es wie ich und das ist eben auch gleich die erste Plattform oder Plattformfamilie, die ich dir empfehlen kann, und zwar die guten alten Flugsuchmaschinen. Da gibt es einige. Da gibt es Checkfelix, Kayak, Swoodoo, aber auch Momondo und Co. Also die Auswahl ist sehr, sehr groß. Ich verwende am liebsten Plattformen aus der Checkfelix, Kayak oder Swoodoo-Reihe. Die gehören übrigens auch alle demselben Inhaber und schauen deswegen auch alle sehr, sehr ähnlich aus. Sie unterscheiden sich eigentlich nur durch die Farben, die das jeweilige Logo von dieser Plattform hat. Ansonsten haben sie nämlich eigentlich genau dieselben Funktionen. Und eine Funktion, die ich bei dieser Flugbuchungssuchmaschinenfamilie besonders mag, das ist die sogenannte Explore-Funktion. Da kannst du einfach nur einen Zeitraum zum Beispiel angeben, wann du wegfliegen möchtest und sie spuckt dir dann, also diese Suchmaschine spuckt dir dann auf einer Landkarte verteilt die unterschiedlichsten Destinationen aus, wo es jetzt zu diesem Zeitpunkt, oder Zeitraum, den du angegeben hast, besonders günstige Flüge gibt. Du kannst auch andere Daten rausfiltern. Du kannst zum Beispiel sagen, du möchtest in dem und dem Zeitraum wegfliegen, aber du möchtest auf jeden Fall keinen Flug antreten, der länger als 6 Stunden dauert zum Beispiel. Das heißt, du hast sehr viele Filterfunktionen und das ist sehr, sehr praktisch. Da kriegst du dann also eben immer die günstigsten Verbindungen zu allen möglichen Destinationen angezeigt. Das heißt, so kannst du auch zum Beispiel überlegen, wenn du noch nicht genau weißt, wohin soll denn die Reise gehen, kannst du dich dadurch auch mal ein bisschen inspirieren lassen. Was du auch auf diesen Plattformen machen kannst, ist dir einen Preisalarm einzustellen. Das heißt, sagen wir, du weißt, dass du zum Beispiel nach Australien fliegen möchtest, du bist aber zeitlich relativ flexibel und du möchtest einfach dann fliegen oder dann buchen, wenn der Preis am günstigsten ist. Also kannst du dir auf diesen Plattformen einen Preisalarm einstellen und dann wirst du per E-Mail benachrichtigt, wenn der Preis unter einen gewissen Wert sinkt und dann kannst du gleich zuschlagen. Also all diese Funktionen finde ich sehr, sehr angenehm bei diesen Flugsuchmaschinen und das ist auch im Normalfall immer das erste Tool, das ich benutze, wenn es um die Reiseplanung geht. Sei es jetzt eben, um mir Inspiration zu holen, wohin könnte ich überhaupt fliegen oder einfach um nicht den günstigsten Flug zu verpassen für das gewünschte Reiseziel. Wie gesagt, ich benutze hier sehr gern diese Checkfelix Kayak oder Swoodoo Suchmaschinen. Es gibt aber auch zum Beispiel noch Momondo oder andere, die gehören dann zum Beispiel, also Momondo gehört zum Booking.com Konzern. Ich finde, das ist eigentlich die beste Art, mal die Reiseplanung anzugehen, um sich so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, wohin könnte es gehen, aha, wie viel kostet diese oder jene Destination, zu welcher Jahreszeit kostet es weniger und so weiter. Auch wenn diese Flugsuchmaschinen ganz toll sind, habe ich trotzdem ein paar Tipps für euch, wie ihr sie bedienen solltet und was ihr immer im Hinterkopf haben solltet. Der erste Punkt ist, es zahlt sich immer aus, den gefundenen Flug, den du bei der Flugsuchmaschine ausgespuckt bekommen hast, direkt bei der Fluglinie nochmal nachzuschauen. Ich würde auch wenn du über die Flugsuchmaschine selber buchen kannst, würde ich aber trotzdem meistens immer direkt aufs Angebot bei der Airline gehen und über die Airline direkt buchen. Das kann mehrere Vorteile haben. Das kann zum Beispiel sein, weil du eine Meilensammelkarte hast und dann dort bei der Airline das gleich einlösen kannst. Oder weil du einfach auf Nummer sicher gehen möchtest und vielleicht für einen Langstreckenflug, wo du einmal umsteigen musst, gerne mit demselben Carrier, also mit derselben Airline fliegen möchtest, um irgendwelche unangenehmen Überraschungen sozusagen zu verhindern, dann kann sich das durchaus auszahlen, bei der Airline direkt zu buchen. Der zweite Punkt, wo du immer aufpassen musst bei Flugsuchmaschinen, das betrifft das Gepäck. Da ist es nämlich so, dass du immer checken musst, ob da wirklich Gepäck dabei ist. Es ist nämlich viel zu oft nicht dabei. Früher war es ja so, dass eigentlich nur bei Kurzstreckenflügen, so von 2 bis 3 Stunden, war es meistens so, dass eben nur Handgepäck dabei war und man sich Bordgepäck dazu buchen hätte müssen gegen einen Aufpreis. Mittlerweile ist es aber so, dass auch bei vielen Langstreckenflügen dann einfach bei Flugsuchmaschinen automatisch mal nur das Handgepäck dabei ist und du dann vielleicht auf diesen günstigen Preis sozusagen reinfällst, aber dabei komplett außer Acht lässt, dass du ja eigentlich für deinen 3-wöchigen Urlaub nach zum Beispiel Peru durchaus mehr als einfach nur 8 Kilo Handgepäck brauchst. Und dann wird natürlich der Flugpreis erhöht, dadurch, dass du noch mehr Geld ausgeben musst für dein Bordgepäck. Würde mich mal interessieren, wie das so mit den Handgepäcks-Hack-Leuten da draußen ausschaut. Mich würde es wahnsinnig interessieren. Ich habe schon sehr viel gesehen, dass Leute auch 3 Wochen zum Beispiel nur mit Handgepäck wegfliegen. Ich kann mir das bis dato nicht so ganz vorstellen, aber ich würde es ganz gern mal irgendwie ausprobieren. Denn erfahrungsgemäß braucht man ja eigentlich immer weniger, als man wirklich mitnimmt. Ne? Man kennt das ja. Also wer das schon mal ausprobiert hat, bitte gerne auf Instagram unter den Fotos zu dieser Folge dann mal dazu kommentieren. Ich werde euch da eh auch eine Frage stellen. Mich würde sehr interessieren, wie ihr dazu steht, ob ihr auch längere Reisen nur mit Handgepäck schon bestritten habt. Ja, und der letzte Punkt, den es bei Flugsuchmaschinen und deren Ergebnisliste sozusagen zu beachten gibt, das ist die Umstiegszeit. Flugsuchmaschinen würfeln oft Flüge von den unterschiedlichsten Airlines zusammen, ohne dabei so wirklich zu beachten, ob die Umsteigezeit wirklich ausreicht. Das heißt, sagen wir, du fliegst zum Beispiel mit der Lufthansa nach Paris und dann hast du dort 45 Minuten Zeit zum Umsteigen und dann fliegst du mit der Etihad weiter. Das ist zwar ganz super, aber das Problem ist, die verschiedenen Airlines warten ja auch nicht aufeinander. Und gerade an großen Drehkreuzen, wie zum Beispiel Frankfurt, Paris, London, Chicago, Atlanta, gibt es ja ganz viele weltweit, brauchst du zum Teil wirklich ewig, um zum Anschlussgate zu kommen. Da kann es sich dann also durchaus auszahlen, ein wenig Zusatzrecherche zu betreiben, auf welchem Terminal du zum Beispiel ankommst und auf welchem du dann weiterfliegst und wie lange die Transferzeit da genau ist. Ja, wenn das dann mal mit dem Flug geklappt hat, dann wirst du dich wahrscheinlich zum Thema Unterkunft irgendwie informieren müssen. Und das ist dann auch schon der zweite Tipp oder die zweiten Plattformen, die ich dir vorstelle, die du sicherlich schon kennst. Und hier gibt es auch nicht besonders viel zu erklären, aber der Vollständigkeit halber ist es dabei. Da sind natürlich Booking.com und Airbnb als die großen Vorreiter dabei. Ich glaube, die Plattformen an sich muss ich nicht unbedingt erklären. Booking.com hat vor allem Hotels im Angebot und zum Teil auch Apartments. Airbnb, das sind Privatwohnungen, die einfach an Touristen für kürzere oder auch teilweise längere Zeit vermietet werden. Das Einzige, was ich euch hier an Tipp mitgeben kann, das hat irgendwie meine Erfahrung mir einfach gezeigt, ich ziehe Booking.com für Hotels vor, wenn ich kürzere Trips mache, beziehungsweise immer nur kurz irgendwo übernachte und dann schon wieder weiterfahre. Airbnb zahlt sich, finde ich, erst nach einigen Tagen aus. Ich finde, bei Airbnb ist es zwar super, dass du in einer Wohnung wohnst und sozusagen ein bisschen näher an diesem echten Local-Leben dran bist, aber das Problem ist, wenn du zum Beispiel das Airbnb nur für eine Nacht buchst und am nächsten Tag gleich wieder weiter musst, ist das irgendwie viel zu viel Aufwand mit der ganzen Kommunikation mit dem Airbnb-Host, mit der Schlüsselübergabe und hin und her, dass du vielleicht noch den Müll rausbringen musst oder sonst irgendwas. Das hast du einfach im Hotel nicht und das ist so ein bisschen der Nachteil an kürzeren Aufenthalten im Airbnb, wohingegen ich aber Airbnbs ab einer Aufenthaltsdauer von 3 bis 4 Nächten schon absolut empfehlen kann. Also ich finde, ab da ist der Trade-off sozusagen nicht mehr so groß. Jetzt hast du Flug und Unterkunft und dann wirst du wahrscheinlich irgendwann eine E-Mail bekommen von deinem Fluganbieter von der Airline mit der Aufforderung, jetzt mal einzuchecken und dir deine Bordkarte zu holen. Und da schrillen bei mir die Alarmglocken. Das habe ich nämlich jahrelang nicht gemacht und ich frage mich, warum um Himmels Willen, Tana, hast du dich nicht informiert? Du hättest dir so viel Schmerz sparen können. So, an alle da draußen, mein heiliger Gral der Sitzplatzorientierung für Flugzeuge heißt Seatguru. Beim Check-in hast du ja oft die Wahl, vor allem bei der Langstrecke, dir die Plätze dann auszuwählen, die dann wirklich auf deiner Bordkarte abgedruckt sind. Und das solltest du dann nämlich auch tun. Denn niemand, wirklich niemand, will 12 Stunden lang in der Mitte der Mitte der Mitte des Flugzeugs sitzen, während der Reisebegleiter vielleicht 8 Reihen weiter hinten sitzt und du dich einzig und allein auf das Bord-Entertainment als Unterhaltung verlassen kannst. Ganz toll, ja. Alles schon passiert, das passiert mir sicher nie wieder. Das heißt, immer wenn du Online-Check-In zur Verfügung gestellt bekommst und das funktioniert ja oft auch nicht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, immer wenn das funktioniert, dann nimm das wahr und überleg dir auch ganz genau, welche Plätze du denn da jetzt auswählst. Es ist so, dass du oft gratis deine Plätze auswählen kannst und dann gibt es oft sozusagen bessere Plätze, die sie dir um 10, 15 Euro, 20 Euro irgendwie noch zusätzlich verkaufen könnten. Manchmal zahlt es sich aus, so ein 20-Euro-Angebot für einen besseren Sitzplatz in Anspruch zu nehmen, aber ich würde das immer erst machen, nachdem ich auf Seatguru vorbeigeschaut habe. Denn zum Zeitpunkt, wo du einchecken kannst, weißt du auch schon, mit welcher Maschine du fliegst. Das heißt, du kennst das Flugzeug, den Flugzeugtyp. So, jetzt richtiges Wort. Du kennst den Flugzeugtyp und kannst dann auf Seatguru diesen Flugzeugtyp eingeben und dann siehst du, wie die Sitze dort so aufgeteilt sind, wo die Toiletten sind, ob es zum Beispiel 3er- oder 2er-Reihen an den Rändern sind, wie viele Plätze in der Mitte sind, sind das 4, sind das 3, sind das 6, kann ja alles Mögliche sein. Das heißt, da hast du dann schon mal einen Überblick und du weißt dann auch genau, wenn dir zum Beispiel automatisch beim Check-in 48a zugewiesen wird, weißt du dann ganz genau, wo sich dieser Platz befindet und dann kannst du noch überlegen, möchte ich den vielleicht doch wechseln. Das heißt, auf Seatguru checke ich dann immer, wo welche Plätze genau sind im jeweiligen Flugzeugtyp. Das ist zwar nicht immer zu 100% akkurat, aber der Blick lohnt sich wirklich sehr oft. Da sieht man dann schon, das sind 3 Sitze nebeneinander. Da könnte man zum Beispiel versuchen, Fenster und Gang zu reservieren, weil oft bleibt nämlich der Mittelplatz leer, weil who in their right mind will sich denn bitte auf einen Mittelplatz zwischen 2 schon reservierte Plätze setzen? Also das heißt, wenn das Flugzeug nicht komplett überbucht ist oder ausgebucht ist, kann es dann sein, dass der Platz in der Mitte frei bleibt. All diese Dinge könnt ihr dann dank Seatguru ein bisschen genauer beleuchten und euch dann wirklich entscheiden, welche Plätze ihr nehmt. Und dann habt ihr zumindest, selbst wenn ihr dann nicht die Aufpreisplätze nehmt, sondern einfach nur so welche auswählt, dann habt ihr das Gefühl, ihr habt wenigstens selber hier mitentschieden, wo ihr sitzt. Und dann seid ihr irgendwie, wenn ihr dann im Flugzeug seid und draufkommt, dass die Plätze irgendwie doch nicht so toll sind oder dass es doch mühsam ist, dann könnt ihr wenigstens nur auf euch selber grantig sein und nicht auf die Welt sozusagen. Also Seatguru hat mir immer sehr geholfen. Als nächstes stellst du dir vielleicht die Frage, wie du jetzt am besten durch das Land kommst, wo du deine Reise hingebucht hast. Und da wirst du dir vielleicht ein Auto mieten wollen oder vielleicht sogar ein Wohnmobil, also einen Campervan zum Beispiel auch. Und auch da habe ich Plattformen für dich mitgebracht. Die haben mir in der Vergangenheit wirklich sehr geholfen. Speziell beim Mietwagen und ich habe fast in jedem Urlaub oder auf jeder Reise von mir irgendwo mal, zumindest für die kurze Zeit, einen Mietwagen gebucht. Gerade da ist es irgendwie so das Letzte, was ich will, dass ich mich in einer fremden Sprache im Ausland, Sprache, die ich wahrscheinlich nicht spreche und auch nicht verstehe, mit rechtlichen Themen auseinandersetzen möchte. Und wenn dann nämlich mal ein Unfall im Ausland passiert ist, dann ist es auch irgendwie zu spät, sich dann zu überlegen, vielleicht hätte ich mir doch das Zusatzpaket mit der Vollkasko nehmen sollen. Das ist mir irgendwie alles ein zu heißer Lauf und deswegen ist für mich und für mein ruhiges Gewissen die Buchung eines Mietwagens über die Buchungsplattform von meinem Autofahrerclub echt so das einzig Wahre für mich. Also in Deutschland wäre das eben zum Beispiel der ADAC, in Österreich der ÖMTC und für die Schweiz habe ich recherchiert, da gibt es den TCS, auch der hat eine Mietwagenvermittlung. Und genau bei diesen Autofahrerclubs ist es einfach sehr, sehr praktisch, die bieten alle ungefähr dasselbe rundum Sorglos-Paket an. Da hast du einfach bei jedem Auto unbegrenzte Kilometer, fast immer einen zweiten Fahrer gratis dabei und eine Vollkasko mit sehr geringem oder gar keinem Selbstbehalt dabei. Und das ist einfach sehr, sehr angenehm zu wissen, weil dann weißt du, du musst dich zumindest um das schon mal nicht scheren. Du hast ja im Ausland, je nachdem, wo du hinfährst, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, sowieso schon mit anderen Straßenverhältnissen, anderen Straßenverkehrsordnungen und so weiter zu tun. Da willst du dich dann nicht auch noch damit auseinandersetzen, was passiert im Falle des Falles und so weiter. Also das kann einem schon mal ein sehr ruhiges Gewissen sozusagen bescheren. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass andere Anbieter, abgesehen von den Autofahrerclubs und deren Autovermietungen, dass andere Anbieter diese Vorteile jetzt nicht anbieten, aber sie sind eben nicht immer inklusive dort. Man musste sich zum Teil dazu buchen, extra danach fragen. Manchmal gibt es irgendwie Sonderangebote, aber das ist eben immer auch zeit- und saisonabhängig. Und deshalb gehe ich sozusagen für mich immer auf Nummer sicher, buche immer über meinen Autofahrerclub. Ich bin da Mitglied und kann deswegen diese ganzen Vorteile genießen und ja, das finde ich persönlich sehr beruhigend, wenn ich im Ausland bin. Eine Sache noch, die bei den Autofahrerclubs in Deutschland und Österreich zumindest immer dabei ist, was ich super finde, ist, du kannst dein Auto, deinen Mietwagen immer kostenlos stornieren bis wirklich vor Mietbeginn. Also du kannst theoretisch am Tag davor noch stornieren und kriegst dein Geld zurück. Was ich sehr, sehr angenehm finde, nicht weil ich so viele Reisen storniere, sondern weil es durchaus mal sein kann, dass sich irgendwas in deinen Plänen ändert, weil du doch noch ein günstigeres Angebot findest und dann kannst du einfach stornieren. Das ist top. So viel zum Mietwagen, da eben die Mietwagenplattformen von ADAC, ÖMTC oder TCS im Dachraum. Aber wie schaut es denn jetzt aus mit einem Camper oder Wohnmobil? Da kann ich euch camperdays.de empfehlen. Das muss ich aber auch sagen, war die einzige Plattform, die ich jemals benutzt habe, um einen Campervan zu buchen. Ich hatte in Australien letztens erst überhaupt meinen ersten Urlaub mit einem Campervan unternommen. Von daher kann ich euch hier nicht so viel sagen. Aber camperdays.de hat sehr gut für uns funktioniert, war sehr transparent. Wir wussten eigentlich gleich, was da inkludiert ist und was nicht. Welche Zusatzangebote wir nehmen wollen, haben das gebucht und das hat auch alles sehr problemlos geklappt. Das Einzige, was ich bei Camperdays sagen muss, ist, es ist auf den ersten Blick erstmal ein bisschen verwirrend, weil Camperdays sozusagen Angebote von den verschiedensten Vermietungen reinnimmt. Also es ist quasi eigentlich auch eine Art Suchmaschine und dann war uns am Anfang nicht so ganz klar, wo der Unterschied zwischen der einen und der anderen Vermietung ist, wenn es doch irgendwie dasselbe Fahrzeug ist, aber man kennt sich dann doch relativ schnell damit aus. So, und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsplattform. Sie hat was mit Digitalisierung zu tun und ich finde ja alles extrem aufregend, was mir mein Leben irgendwie digital erleichtert. Ich bin ja wirklich ein bisschen ein Nerd. Ich finde ja Effizienz auch wahnsinnig aufregend. Ich bin auch Projektmanagerin in meinem anderen Leben sozusagen. Also von daher ist das, glaube ich, keine große Überraschung. Aber die Tools, die ich in meiner Arbeit, um Effizienzsteigerung sozusagen mitzubekommen in der Arbeit, die ich da kennengelernt habe, die helfen mir auch auf Reisen und das schon seit Jahren. Und deswegen bringe ich die euch sozusagen auch mit. Ihr werdet sie sicherlich kennen, ihr werdet sie wahrscheinlich schon benutzen, aber ihr habt sie wahrscheinlich bei eurer Reiseplanung noch nicht dran gedacht, die einfach hier auch zu benutzen. Also los geht's. Jetzt geht's nämlich um alle Dokumente und alle möglichen Zettel, die ihr konstant mit euch rumtragen müsst, wenn ihr auf Reisen seid. Also ich meine, ich weiß nicht, wer das jetzt nicht kennt. Also ich habe das Gefühl, jeder Mensch steht am Flughafen mit einer Zettel Wirtschaft, ja, mit so mehr oder weniger mit so einem Aktenordner an Dokumenten, ja, und das ist eigentlich das Allerschlimmste. Echt jetzt, da hast du eh deinen Koffer und deinen überlebensgroßen Reiserucksack oder was weiß ich und dann zahlst du auch noch gefühlt 500 Dokumente mit dir rum, ständig in der Panik, irgendeines davon auszustreuen, irgendwo zu verlieren, also es ist nicht lustig. Gut, jetzt ist es halt so, dass leider die Flughäfen und Zollbeamten teilweise noch immer nicht so digital unterwegs sind, dass du dir wirklich jeden Zettel davon eigentlich digital abspeichern kannst. Das funktioniert mit vielen Lesegeräten und so weiter eben noch nicht. Aber du kannst auf jeden Fall einiges an Papierkram getrost in Zukunft zu Hause lassen, wenn du Google Drive oder ähnliche Cloud-Lösungen benutzt. Vor Reiseantritt kommen dann nämlich schon bei mir sämtliche Dokumente rein, das heißt sämtliche Hotelreservierungsbestätigungen, Flugbuchungsbestätigungen, Passkopie übrigens ganz wichtig. Ja. Ich sehe immer ganz viele Leute, die ihre Pässe kopieren und dann diese Passkopie zusammenfalten und dann mit ihrem Pass in den Rucksack stopfen, wo ich mir denke, warum? Weil wenn dir dein Pass geklaut wird, wird dir wahrscheinlich dann auch diese Passkopie geklaut. Also Die Passkopie zahlt sich da wirklich aus, sich das digital irgendwo abzuspeichern. Ich mache das eben gerne in Google Drive. Eine Visumbestätigung, die Kopie davon in Google Drive, einfach da auf Nummer sicher gehen. Das heißt, da kommen alle Dokumente rein. Was ich daran super finde, ist, du kannst Google Drive ja auch offline verfügbar machen. Das heißt, du brauchst absolut keine Angst davor haben, im Ausland dann nicht drauf zugreifen zu können. Und ähnliches ist eben auch mit dem Boarding Pass. Da benutze ich nicht Google Drive, sondern die meisten großen Airlines haben eh schon automatisch, wenn du den Boarding Pass zugeschickt bekommst, geben dir die Möglichkeit, dass du diesen Boarding Pass direkt in dein Apple oder Android, Google, wie auch immer das Google Pendant heißt, in dieses Wallet sozusagen reinspeichern kannst. Das ist einfach eine super Funktion. Dann musst du dieses Ding nicht mehr physisch mit dir rumtragen. Das funktioniert natürlich nur, wenn du den Online-Check-in gemacht hast. Ansonsten geht das natürlich nicht. Was übrigens noch ein Plus an der ganzen Digitalisierung deiner Dokumente ist, vor allem über Google Drive, gerade wenn du mit anderen Personen gemeinsam Urlaub machst, dann musst du in der Reiseplanung, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwas gebucht hast für die ganze Gruppe, dann musst du nicht die ganzen Bestätigungen entweder mit dir rumtragen oder allen irgendwie weiterleiten per Mail, sondern du erstellst einfach einen Ordner in Google Drive und gibst diesen Ordner allen frei. Fertig. Jetzt ist es aber sehr, sehr verlockend, natürlich einfach alles nur noch digital mitzunehmen und nichts mehr auf Papier. Wie gesagt, das ist eben oft nicht so empfehlenswert. Ja. Viele Zollstellen oder auch an vielen Flughäfen sind einfach so digitale Möglichkeiten noch nicht, die sind noch nicht so weit ausgereift, sage ich mal, um das alles abzufangen. Deswegen ist es wichtig, dass du ein paar Dokumente auf jeden Fall gerne als Kopie immer digital ablegst und mit dir rumträgst, aber in echt eben auch noch dabei hast. Allen voran ist da natürlich der Pass. Ich meine, darum wirst du nicht kommen. Also du wirst nicht das Foto deiner Passkopie in Google Drive dem Beamten zeigen können, sondern du wirst deinen echten Pass brauchen. Daran kommst du nicht vorbei. Du wirst auch wahrscheinlich die Visumsbestätigung ausgedruckt brauchen, weil das eben oft auch immer eine sehr unangenehme Situation ist. Ich denke da an die USA, wenn du dann bei Homeland Security bist und die etwas grimmigen Typen dir eh schon irgendwie hier nur sehr widerwillig den Stempel geben. Und dann hast du irgendwie deine Dokumente nur digital. Also ich stelle mir die Situation sehr unangenehm vor. Würde ich also die Visumsbestätigung sozusagen auch immer ausgedruckt mitnehmen. Boarding Pass bzw. Flugbuchungsbestätigung, da ist es eben auch so ein Thema, wenn du keinen Online-Check-in machen konntest und eben deinen Boarding Pass noch nicht hast bzw. ihn dir vor Ort ausdrucken lassen musst, wird es keine Möglichkeit geben, ihn ins Apple oder Google Wallet zu packen. Ja, und dann habe ich noch einen digitalen Helfer und das betrifft vor allem das Thema, wenn du mit anderen Leuten reist. Da hast du ja oft das Thema, ah, du schuldest mir noch 100 Euro vom Flug und ich habe aber jetzt das Airbnb gezahlt, wie rechnen wir das gegen? Gerade wenn das dann mehr als zwei Leute sind, dann eskaliert das oft und man verliert den Überblick und es ist eine wahnsinnig mühsame Rumrechnerei. Und da kann ich euch absolut ans Herz legen, euch die App Splitwise runterzuladen. Splitwise hat die Funktion, dass du über E-Mail-Adressen einfach zu einer Gruppe ganz viele Leute hinzufügen kannst. Du kannst die Währung einstellen, was auch sehr angenehm ist. Ja, wenn du zum Beispiel in den USA bist, kannst du gleich US-Dollar einstellen, weil dann wird das auch gleich in US-Dollar gegengerechnet und so weiter. Und ja, da kannst du die Leute einladen und dann kann jeder in der Gruppe seine eigenen Ausgaben eintragen und immer angeben, wie das jetzt so ist. Da trägt man dann ein, ja, ich habe jetzt für die gesamte Gruppe Getränke am Flughafen gekauft, das hat 15 Euro gekostet und weil ich für alle Getränke gekauft habe, teile ich das jetzt auf alle gleichmäßig auf. Während man auch sagen kann, ah, ich habe jetzt nur für mich und meinen Freund und nicht für die anderen drei eine Wurstsemmel gekauft, dann kann ich das so eintragen, dass ich sage, das teile ich nur zwischen uns beiden auf. Und dann wird das automatisch gegengerechnet und jeder in der Gruppe sieht immer, wer wie viel gezahlt hat und wer wem was schuldet, was super praktisch ist und extrem viel Rumrechnerei erspart. Ja, und das waren jetzt auch schon die 5 Tipps und digitalen Tools, die mir meine Reiseplanung wirklich um einiges erleichtern und das schon seit Jahren. Never change a winning team, sage ich da. Ich hoffe, all diese Tools werden niemals außer Kraft gesetzt oder werden niemals vom Netz sozusagen genommen, denn dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich bin mittlerweile schon sehr gemütlich geworden und sehr abhängig von diesen Tools. Was sind denn eure Go-To-Reiseplanungstools? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir gerne auf Instagram auf schrittweise.weltreise. Schreibt es mir das gerne unter die Bilder der aktuellen Folge, was so eure Go-To-Reiseplanungstools sind. Denn ich finde, an praktischen Tools kann man nie genug haben. Und wenn wir das gleich mit der Community sharen, wäre das super. Wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch gleich den Podcast, denn von diesen Themen habe ich noch einiges auf Lager. Ich würde mich jedenfalls sehr über ein Abo freuen. Und damit bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!